Es ist so eine Freude, in den Raum hinein reden zu dürfen, wo Gottes Geist unter uns ist und wo wir merken, er ist da und er wirkt unter uns. Vielen Dank, dass ihr uns da auch mit hineingenommen habt. Ja, wir sind heute am Abschluss unserer Predigtreihe über den 1. Timotheusbrief. Kapitel 6 steht an, auch nicht an ganz alles, aber einiges aus Kapitel 6 will ich euch gerne nochmal zeigen. Allerdings nochmal ein kleiner Flashback, kleiner Rückblick auf das, was uns so bisher wichtig geworden ist. Viele von euch gucken ja Serien an und da gibt es ja immer so diesen kleinen Trailer am Anfang, was so bisher geschah. Das ist jetzt auch dieser kleine Trailer. Also das heißt, was haben wir bisher gesehen? Ich glaube, das ist super wichtig, dass wir uns das immer wieder im Fokus haben. Das steht im 1. Kapitel als Ziel, dass Paulus schreibt, das Ziel dass wir Glaube und Liebe ausbreiten und wir tun es aus der Verbundenheit mit Jesus heraus. Das ist etwas, was man, wenn man diesen Brief liest, immer wieder sich vor Augen haben und darum geht's. Das ist der Fokus und alles andere orientiert sich darauf hinzu. Und das zweite ist das Thema Hausgemeinschaft, da hatten wir es gestern, letztes Mal davon. Und manchmal geht es mir so, dass wenn ich von einem Gottesdienst nach Hause gehe, manchmal noch was weitergeht. Und so ist es tatsächlich gewesen beim letzten Gottesdienst. Da stand mir dieses Wort Hausgemeinschaft noch vor Augen und plötzlich fiel mir das wie sagt man da, Schuppen aus den Haaren? Nein, von den Augen, dass diese Hausgemeinschaft ja komplett was Uraltes ist. Diese Hausgemeinschaft, die wir leben, ist mega alt. Es ist die Hausgemeinschaft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, die schon Ewigkeit zu Ewigkeit besteht. Ein uraltes Ding. Wir können die Welt gar nicht denken ohne, weil bevor es die Welt gab, gab es diese Hausgemeinschaft schon. Und das Coole ist, und da dachte ich mir, Wahnsinn, dass Gott diese Hausgemeinschaft aufmacht. Und sagt, Herr Jesus, du bist der Sohn und die anderen Töchter und Söhne, die nehmen wir da einfach nochmal mit rein. Ist das nicht irgendwie, wow, unglaublich, wir werden Teil der ewigen Hausgemeinschaft von Vater und Sohn. Und dann können wir in Jesus sehen, wie diese Hausgemeinschaft funktioniert. Jesus sagt zum Beispiel, ich tue nur, was der Vater tut. Ja? So funktioniert die Hausgemeinschaft. Wir teilen unsere Leidenschaft, wir teilen unser Leben, wir teilen unsere Anliegen. In dieser Hausgemeinschaft, da fokussiert sich alles auf das, was der Vater tut. Und interessant ist, die zweite Versuchung, ihr kennt ja die Versuchungsgeschichte, bei der zweiten Versuchung, da heißt es, dass der Teufel sagt, ja, Jesus, spring da runter, dann wird dich Gott schon retten. Und Jesus sagt dann, ich brauche den Vater nicht versuchen. Und der Gedanke ist, wenn der Vater und ich von Herz zu Herz eins sind, dann brauche ich nicht zu prüfen, ob er vertrauensvoll ist. Dann weiß ich, er ist es. Ich fand diesen Gedanken von Hausgemeinschaft nochmal richtig cool. Es ist die Hausgemeinschaft Gottes, zu der wir eingeladen sind. Und wir sehen in Jesus, wie man sich in dieser Hausgemeinschaft verhält. Was das Herz ist dieser Gemeinschaft. Super, super spannende Gedanken. Aber jetzt geht's hinein in 1. Timotheus 6, Vers 3 bis 5. Es geht um die Lehre. Paulus schreibt, wer etwas anderes lehrt, hält sich nicht an die unverfälschten Worte unseres Herrn Jesus Christus. Ebenso wenig hält er sich an die Lehre, die die Ausübung des Glaubens entspricht. Er ist überheblich und ohne Einsicht, er ist geradezu süchtig nach Streitereien und Wortgefechten. Daraus entsteht nichts als Neid, Streit, Verleumdung, üble Verdächtigungen, ein fortwährender Zank zwischen Leuten, die den Verstand verloren haben. Sie haben sich selbst um die Wahrheit gebracht, denn sie meinen, mit ihrem Glauben ein Geschäft machen zu können. Spannende Aussagen über die Lehre. Ich möchte diesmal nicht so Wort für Wort da dran gehen, sondern so ein bisschen diesen ganzen Abschnitt mir uns vor Augen stellen. Und das Entscheidende, was ich da finde, ist, dass Jesus gar nicht auf die Irrlehren selber eingeht. Ja, er sagt nicht, die lehren das falsch, die lehren das falsch und die lehren das falsch, sondern Paulus sagt, hey, es geht um die Wurzel, es geht um die Frage, woraus heraus kommen diese Irrlehren? Jesus hat mal gesagt, und da ist Paulus ganz nah dran, aus dem guten Baum kommt gute Frucht und aus dem schlechten Baum kommt schlechte Frucht. Das heißt, da, wo Irrlehren sind, da ist was Schlechtes und das kommt sozusagen in Form von Irrlehren heraus. Und wenn aber was Gutes in einem Menschen ist, dann kommt es in Form von guter Lehre heraus. Das heißt, die Lehre zeigt nur, was sozusagen drunter liegt, was die Motivation ist, wo das Herz eines Menschen ist. Gesunde Lehre fließt aus der Verbundenheit mit Jesus. Er ist die Offenbarungsquelle und alles dient seinem Ziel. Darum geht es bei Lehre. Es kommt von Jesus und es dient seinem Ziel. Dazu ist uns Lehre gegeben. Sie ist kein Selbstzweck, etwas, was an sich steht, sondern es kommt aus der Verbindung zu Jesus und dient zu dem, dass sein Werk unter uns getan wird. Und deswegen bleiben wir alle immer auch demütig Lernende. Wir sind nicht fertig damit und wir müssen tatsächlich auch nicht alles verstehen. Ich muss verstehen, was Jesus mir gibt, was wichtig ist für mein Leben und was wichtig ist, um es für andere weiterzugeben. Das ist wichtig. Dass das, was wir auch miteinander leben, in einer guten Weise leben kann. Dass unsere Gemeinschaft dazu dient, dass Glaube und Liebe wachsen können. Das ist der Fokus, den gesunde Lehre hat. Und in diesem sind wir alle demütig. Weil, sorry, keiner hat mehr Ahnung als Jesus. Von ihm lernen wir. Und ihr merkt, dann geht es auch gar nicht mehr darum, alles verstehen zu müssen. Ja, wenn Lehre an sich etwas Wichtiges wäre, dann muss ich mir fragen, wie ist es da alles? Aber wenn es darum geht, dass Jesus mit mir zusammen ist, dass wir miteinander Glauben teilen und dass es darum geht, den Glauben und die Liebe auszubreiten, dann ist das, was Lehre ausmacht. Und das müssen wir wissen. Und all die anderen Punkte, die da außerhalb sind, sind nice to have und auch nice to understand. Das ist nett, wenn ich was verstehe, aber ganz ehrlich, es ist nicht wichtig. Und es macht überhaupt keinen Sinn, sich um solche Sachen zu streiten. Und vielleicht ist es manchmal tatsächlich der göttlichere Weg zu sagen, ich weiß es nicht. Ungesunde Lehre kommt dagegen aus einem Herzen, das nicht im Frieden ist. Zum Beispiel Recht haben zu müssen. Das ist ein Herz, das nicht im Frieden ist. Ein Herz, das im Frieden ist, kann sagen, oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Kein Problem, sehe ich ein. Danke, dass du mir das richtig gestellt hast, erklärt hast. Und das kennt ihr wahrscheinlich von euch selber. Es gibt Tage, wo du merkst, wo du so im inneren Frieden bist und wenn dann jemand kommt und dich auf was hinweist, dann sagst du ganz leicht, danke, vielen Dank für den Hinweis, hat mir echt geholfen. Es gibt vielleicht aber auch Tage, wo du ein bisschen genervt bist. Ja? Und dann kamen vorher schon 10 Leute und wollten irgendwas von dir. Und dann kommt der 11. und weist dich darauf hin, dass du an der Stelle was falsch gemacht hast. Und du sagst, halt die Klappe. Du willst es nicht hören. Und vielleicht schlägst du zurück. Oder noch besser, du erklärst dann dem anderen, warum du doch Recht hast und er eben nicht Recht hat. Und das spielt auf einmal gar keine Rolle, wer Recht hat, sondern es geht darum, dass ich Recht habe. Ja? Das Ich ist ganz wichtig. Und die Sache wird immer kleiner. Und ihr merkt ganz schnell bei dem Thema Lehre, dass immer die Frage ist, aus welcher Wurzel, aus welcher Haltung heraus komme ich. Und in dem Moment, wo es ums Recht haben geht, wird es ganz bitter. Und dann geht es um Streit und dann hat Lehre zum Teil auch zerstörerische Kraft. Es geht auch bei der Lehre nicht darum, dass andere mich gut finden. Wow, wie der das jetzt auslegt oder was der für tolle Gedanken hat oder was der für ein tolles Buch geschrieben hat oder für eine tolle Predigt gehalten hat oder was da alles geht. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht allein um Jesus. Es geht darum, dass wir das verstehen, dass er für uns gekommen ist. Und dass wir den Auftrag haben, Glaube und Liebe weiterzugeben. Darum geht's. Es geht null um die, die da vorne stehen. Null. Es interessiert niemand. Die Esther hat vorher so ganz locker aus dem Ärmel geschüttelt, 3000 Jahre sind Menschen jetzt am Gott loben. Hey, stellt euch mal die 1000 Gedanken, die seit 3000 Jahren irgendwelche Theologen verzapfen. Und was ist davon übrig? Jesus ist für mich gestorben und auferstanden. Und so viel Papier und Tinte wurde für... Ja, wer hat es gelesen? Ich habe vorher schon drüber geredet. Bei der Lehre haben wir manchmal diesen Zwang, alles verstehen zu müssen. Und da merke ich, da geht es auch um mich. Ich will es verstehen. Gott muss mir erklären, wie die Welt funktioniert. Gott muss mir zeigen, dass das alles logisch ist. Ah, sorry. Bisschen überzogene Anforderung, oder? Gott ist ewig. Alles im Blick. Wenn ich dann sage, jetzt muss man das aber erklären, dann ist eh die Frage, warum muss er mir das erklären? Und die zweite Frage ist, sei froh, dass es dir nicht erklärt, weil du würdest so wenig verstehen, dass es einen kompletten Overload von deinem Gehirn geben würde. Nein, wir brauchen das Verstehen, was er uns gibt. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann passiert es nicht, dass Nebenthemen zu Hauptthemen werden. Denn er ist die Mitte. Ihr merkt, das sind Haltungen, die wo Irrlehre aus einer inneren, falschen inneren Haltung herauskommen. Und es ist viel sinnvoller, nicht die Irrlehren zu bekämpfen, die einzelnen, also alle abzuschießen, wie so bei so einem Videogame, wo man da, was auf einen zukommt, alles abballern muss. Irgendwann wird man... Sondern es ist viel besser zu sagen, hey, lass uns miteinander in die Herzen investieren. Dass wir das gar nicht nötig haben, auf die Ebene zu kommen. Ungesunde Lehre, die aus diesen falschen Herzen herauskommt, hat das Potenzial, Gemeinde zu zerstören. Und deswegen wird es Paulus nochmal hier an dieser Stelle so am Ende dieses Briefes, legt er das der Gemeinde nochmal so nahe. Hey, achtet da drauf. Denn wenn dieser Geist mal da ist, ich weiß es besser, dann steht der Nächste auf und sagt, ich weiß es auch besser. Versteht ihr das? Das ist ansteckend. Rechthaberei. Weil wenn einer immer Recht hat, dann denkt sich jemand, wenn der immer Recht hat, dann habe ich doch auch Recht. Und dann verbreitet sich dann einen Geist. Und das hat das Potenzial, Gemeinde zu zerstören. Das heißt, wenn wir über Lehre nachdenken, lasst uns immer wieder zu Jesus finden, mit ihm verbunden sein, über sein Ziel nachzudenken und aus dem heraus dann zu fragen, Jesus, was ist wichtig, dass wir miteinander leben? Was ist wichtig, auf was wir achten? Ich möchte einen kleinen Schritt weitergehen in den nächsten Abschnitt. Der erste Abschnitt, ja, super wichtig, die Gemeinde zerstören kann, das ist falsche Lehre. Und dann denken sie sich, okay, was ist noch wichtiger? Was könnte vielleicht noch mehr Sprengpotenzial haben? Paulus ist davon überzeugt, Geld. Richtig verstanden ist die Ausübung des Glaubens ein großer Gewinn, wenn man dabei noch genügsam ist. Denn wir haben nichts in die Welt mitgebracht, also können wir auch nichts aus ihr mitnehmen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Aber diejenigen, die reich werden wollen, werden damit sogleich auf die Probe gestellt. Sie geraten in die Falle vieler unvernünftiger und schändlicher Begierden. Sie stürzen die Menschen ins Verderben und in ihren Untergang. Denn Geldgier ist die Wurzel von allem Bösen. Manche sind ihr so wieder so verfallen, dass sie vom Glauben abgekommen sind. Dadurch haben sie sich selbst großen Schmerz zugefügt. Es ist interessant, dass neben der Irrlehre das Geld steht als so eine zweite große Gefahr. Und auch hier geht es tatsächlich um die Frage, was macht eigentlich das Geld? Und Paulus beschreibt es so, dass das Geld ja wie so eine Art Zuchtmittel ist. Geld ist nichts Passives, sondern es will sozusagen sich in uns verhaken. Es will wichtig werden. Es hat eine eigene Kraft, wie jedes Suchtmittel. Ja, ein Suchtmittel will sich sozusagen in mein Herz hineingraben und will, dass ich es immer und immer und immer wieder brauche. Es hat eine Kraft, Menschen abhängig zu machen. Und so sagt Paulus, das Geld hat die Kraft. Es ist nicht neutral. Die Tendenz ist immer, dass Geld sich in den Vordergrund stellt. Ja, und wenn wir sagen, wir sind mit Jesus verbunden und unser Ziel ist es, Glaube und Liebe auszubreiten, und dann kommt das Geld, dann will es uns aus dieser Verbundenheit mit Jesus rausnehmen und sagen, hey, ist ganz nett dein Glaube, aber das Entscheidende ist doch das Geld. Geld gibt mir Macht und Status, ganz offensichtlich. Und das Schöne ist, ja, wenn man Geld und Status, Macht und Status hat, dann braucht man mehr davon. Oder man will es auf Dauer erhalten. Und dann braucht man eben mehr Geld. Aber ganz ehrlich, unser Status ist, dass wir ein Kind Gottes sind. Dass wir Teil dieser kosmischen Hausgemeinschaft sind. Das ist viel mehr, als irgendwelche Designerklamotten zu tragen. Viel mehr. Geld verschafft Befriedigung und Spaß. Kann einen schönen Urlaub machen, kann ein tolles Auto fahren. Ja, die Autos, wo es dann so richtig brummelt und so. Man kann mit Geld unglaublich viel Sachen machen, die Spaß machen. Aber ist es wirklich so, dass es dauerhaft satt macht? Ist nicht das, was uns Jesus gibt, viel mehr Leben, die Fülle, wie er es uns versprochen hat? Geld schafft Sicherheit. Im Englischen, money saves me. Ich finde es im Englischen total interessant. Money saves me. Man könnte Geld und Jesus einfach aussehen. Jesus saves me. Money saves me. Merkt ihr, was da im Kopf passiert? Meine Sicherheit gründet auf das Geld, das ich habe und nicht auf diesen Jesus. Aber wie krank, wenn du sterben wirst, wird dir das Geld nichts bringen. Aber Jesus rettet dich. Jesus schenkt das Leben. Und ihr merkt, die Verbundenheit mit Jesus ist so ein riesiger Schatz. Wir sind so reich, so gesegnet. Und dann kommt das Geld und sagt, ach, alles, was der Jesus dir geben kann, kann ich dir auch geben. Und viel schneller. Und viel offensichtlicher. Und vielleicht für den kleinen Moment. Aber das andere würde das ganze Leben tragen. Bis in Ewigkeit. Und dann merkt ihr, welche Kraft es hat und welche Power da drin steckt. Und das Schlimme ist, dass wenn das mal einzieht, diese Gedanken ansteckend sind. Wenn einer anfängt und auf Macht und Status setzt, dann finden andere, oh, der hat ein tolles Auto. Der hat doch tolle Klamotten. Aber wo der im Urlaub war, mega. Dann kommt was in Gang in unseren Herzen. Ich habe mich gefragt, über was man in einer Gemeinde schnell ins Streiten kommt. Wenn es zu wenig Geld gibt, by the way, das ist bei uns gerade ein bisschen so, dann ist man ganz schnell am Streiten und am Diskutieren und dann tritt Panik auf. ah, wir sind nicht in Panik und es geht uns gut und so, aber trotzdem, ja, man kommt ins Diskutieren. Vollkommen egal, wie viel die Leute beten. Wäre das als Gemeinde nicht viel schlimmer, wenn die Leute wenig beten, als wenn es wenig Geld gibt? Müssten wir dann viel mehr uns Gedanken machen. Aber bei Geld, kennt ihr das? Da gehen die roten Lampen an. Geld hat so eine Power, dass es sofort unseren Fokus ergreift. Ich glaube, in mehr Gemeinden wird über das nicht vorhandene Geld gestritten, als über das zu wenige Gebet. Interessant, gell? Was das macht. Und zwar auch mit einer Gemeinschaft. Und da braucht nur einer aufstehen und sagen, Geld. Du hast 10 andere, die mitdiskutieren. Und persönlich und als Gemeinde glauben wir gerne, dass Geld uns Sicherheit gibt. Money saves me. Paulus sagt, wenn ihr euch davor schützen wollt, vor diesem Suchtmittel, das euch aus dieser Jesus-Beziehung herausziehen will, dann lebt einen genügsamen Lebensstil. Du hast zu essen und du hast Klamotten. Vielleicht noch ein Dach über dem Kopf. So. That's it. Und du bist in Gottes Hausgemeinschaft. Du lebst mit ihm. Hast volle Genüge, der Vater sorgt für dich und du kannst ganz in dem bleiben, wozu du berufen bist. Ich fand es interessant, dass Paulus die Irrlehre und das Geld als diese beiden Kräfte auch gesehen hat, die ja, Gemeinde zerstören können, und er uns immer wieder darauf hinführt. Es geht darum, dass du bei Jesus bist. Es geht darum, dass du mit ihm verbunden bist und verbunden bleibst. Denn dann kann Leben blühen und kann auch Gemeinde blühen. In dem Moment, wo wir aus dem heraustreten, aus dieser Verbundenheit mit Jesus und vielleicht auch nur Einzelne, entsteht unter Umständen eine Gefahr für das Ganze. Macht Sinn, dass er diese Gedanken, diesen Fokus am Ende des Briefes darauf nochmal legt. Ich gehe einen kleinen Schritt weiter. 1. Timotheus 6, Vers 11 bis 14. Du aber, Mensch Gottes, hüte dich davor, bemühe dich vielmehr um Gerechtigkeit, Ausübung des Glaubens, den Glauben selbst, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, erlange das ewige Leben, zu beidem bist du berufen. Und dazu hast du dich bekannt, als du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Ich gebe dir die folgende Anweisung, das tue ich vor Gott, von dem alles Leben kommt, und vor Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Erfülle deinen Auftrag vorbildlich, sodass daran nichts auszusetzen ist, bis zum Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist sozusagen das Positive. Ja? Irrlehren hat er erklärt, Geld hat er erklärt und so, jetzt, worum geht's? Und Paulus erinnert zurück an das Taufbekenntnis. Als der Timotheus getauft worden ist, hat er sich zu Jesus bekannt und sagt, genau, bei diesem Bekenntnis, da musst du dranbleiben. Und dann kämpfe, so heißt es hier, den guten Kampf des Glaubens. Es gibt nichts Schwierigeres beim Übersetzen als Genitive. Deswegen sterben die im Deutschen auch so ein bisschen aus. Wir mögen die nicht, weil die mega kompliziert sind. Dative, Akkusative ist alles einfacher, aber ein Genitiv ist immer schwer. Wenn Sie einen Besitz markieren, dann sind sie einfach. Also zum Beispiel das Haus des CVM Stuttgart. Super einfach. Dieses Haus gehört dem CVM Stuttgart. Ganz einfach. Aber ihr wisst, dieses Haus heißt nicht Haus des CVM Stuttgart, sondern dieses Haus heißt eigentlich, so wurde es zumindest in den 60er Jahren genannt, Haus des jungen Mannes. Auch ein Genitiv.
Aber das ist ja jetzt nicht so gemeint, dass das Haus dem jungen Mann gehört.
Dann müsste man ja fragen, welchem jungen Mann?
Sondern könnte sein, dass es bedeutet, dass es ein Haus ist, das für junge Männer gebaut worden ist.
Damals waren in Zephatim nur Männer. Als die Frauen dazu kamen, kennt ihr den schönen Spruch, wurden aus Männern endlich Menschen.
Ihr merkt, da muss man drüber nachdenken, was dieser Genitiv jetzt genau bedeutet. Ein Haus für junge Männer. Oder ist es ein Haus, das von jungen Männern gebaut worden ist? Könnte auch sein. Das heißt, man muss ein bisschen spielen damit, was damit tatsächlich gemeint ist. Genitive sind nicht so einfach. Und jetzt heißt es hier, was ist der Kampf des Glaubens? Also es ist nicht gemeint, dass der Glaube kämpft. Also des Glaubens heißt nicht, der Glaube ist sozusagen der Kämpfer. Der Glaube ist ja, das ist ja keine Person, so, die kämpfen kann. Was ist dann damit gemeint? Manche sagen, es ist die hauptamtliche Tätigkeit gemeint. Ja, der Timotheus, der ist da Gemeindeleiter und der Kampf des Glaubens ist sozusagen der Kampf seines täglichen Lebens mit dem, dass er diese Gemeinde leiten will. Macht Sinn. Vielleicht könnte es auch sein, Kampf des Glaubens im Sinne von in Verfolgungszeiten standhaft zu sein. Macht auch Sinn. Und ihr merkt, das ist gar nicht so einfach. Im Deutschen liest man das so, ja, kämpfe den guten Kampf des Glaubens und dann fragt man sich, was ist denn damit gemeint? So. Versuchen wir es mal damit, im Vertrauen auf den Vater zu leben und alle anderen Sicherheiten aufzugeben. Im Vertrauen auf den Vater zu leben und alle anderen Sicherheiten, sowie Anerkennung durch die tolle Lehre und die tolle Art, wie er die Gemeinde leitet und die Sicherheit, die das Geld und die Versorgung gibt, all das auf die Seite zu legen, sagt, ich vertraue mit meinem ganzen Leben allein auf Jesus. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, das ist ein Kampf. Weil so vieles zu so vielen Zeiten uns von dem Jesus wegbringen will. Aber wir haben gelernt in dem ganzen Brief, das ist das Entscheidende. Mit diesem Jesus verbunden zu sein und zu bleiben. Und unser christliches Leben besteht darin, beständig, immer wieder aufs Neue, diesen Weg zu gehen, zurück zu Jesus. Und wisst ihr, wir sind so schnell dabei, uns Sicherheitsnetze zu machen. Meine Anerkennung, dass Menschen mich cool finden, das brauche ich irgendwie. Ja, der Jesus findet mich auch cool, Halleluja, super. Aber dann habe ich noch diese Sicherheit und die anderen auch. Und ich merke, dass ich immer mehr innerlich auf dieses sichtbare Notnetz traue, als auf das, was Jesus mir gibt. Und es ist dann immer wieder neu zu Jesus zurück. Immer wieder neu zu Jesus zurück. Das ist meines Erachtens der gute Kampf des Glaubens. Anerkennung und Geld sind mein Sicherheitsnetz, weil Jesus allein nicht reicht. Als ich diesen Satz geschrieben habe, wisst ihr, den habe ich für mich dahin geschrieben. Weil ich mich an der Stelle immer und immer und immer wieder neu ertappe. Vielleicht ist es Anerkennung und Geld, vielleicht ist bei dir was anderes. Vielleicht ist dein Sicherheitsnetz, besteht es in was anderem, ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, dieses Sicherheitsnetz, das wir einziehen, das ist nicht sicher. Weil diese Sicherheitsnetze alle vergänglich sind. Die sind irgendwann fertig. Am Ende zählt doch nur dieses eine. Jesus hält mich. Wir sind miteinander verbunden. Ich glaube, der Kampf des Glaubens, den wir alle kämpfen sollen, ist das, in Jesus allein zu bleiben. Das ist der Kampf des Glaubens. Wir kommen so eine Schlusskurve auch von dieser ganzen Predigtreihe. Was nehme ich mit? Persönlich, was nimmst du vielleicht mit? Ich habe 3 Sachen mal rausgeschrieben. Das erste, die Bibel aus der richtigen Perspektive lesen. Vielleicht nicht immer das, was vordergründig dasteht, gleich mal einfach so naiv zu übernehmen, sondern mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, von welcher Seite muss ich das beleuchten, damit es im richtigen Licht steht? Das zweite ist, Gemeinde ist Hausgemeinschaft mit Gott. Megabild. Von Ewigkeit zu Ewigkeit sind Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen eine Hausgemeinschaft. Und er macht die Tür auf, nimmt dich mit rein. Du darfst mit ihm zusammen leben und die Ewigkeit verbringen. Und das letzte und entscheidende. Konzentriere dich nicht darauf, deine offensichtlichen Fehler zu bekämpfen. Der gute Kampf des Glaubens ist es, näher zu Jesus zu kommen. Denn da wird deine Seele gesund. Da verändert sich was. Da lebst du neu und anders. Wir sind oft so gepolt, dass wir uns auf unsere Fehler konzentrieren. Und ich möchte dich bitten, lass das. Du wirst nur kaputt gehen daran. Konzentrier dich auf Jesus. Konzentrier dich auf die Beziehung zu ihm. Komm näher zu ihm. Er verändert dein Leben. Ja, dann muss es nicht du machen, sondern dann macht es er in dir. Für mich ist das Allerwichtigste, was mir in dieser Predigtreihe hängen geblieben ist, immer wieder dieses nach unten und in die Tiefe zu gehen. Immer wieder aus der Verbundenheit zu Jesus herauszuleben. Den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und ich denke, dass es gut ist, jetzt an der Stelle nicht gleich wieder so in den Alltag reinzugehen, sondern zu sagen, ja, wir wollen ganz bewusst heute Vormittag diese Zeit nutzen, um näher an Jesus zu kommen. Weil vor kurzem habe ich mich gefragt, Jesus, was möchtest du? Was ist dein Anliegen? Und dann war in mir, ach Andreas, hast du es immer noch nicht kapiert? Und ich dachte, was denn? Sagte Jesus, ich möchte von Herz zu Herz den Menschen begegnen. Und ich habe den Eindruck, dass das heute Morgen etwas, was dran sein kann, dass wir von Herz zu Herz Jesus begegnen. Wer ist dieser Jesus? Am Ende von diesem Kapitel 6 steht, er allein besitzt Unsterblichkeit. Er wohnt in einem Licht, dem niemand sich nähern kann. Kein Mensch hat ihn je gesehen, kein Mensch kann ihn jemals sehen. Ihm gebührt Ehre und ewige Macht. Amen. Der allmächtige, heilige Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit die Welt geschaffen hat und bestimmt, möchte sich mit dir von Herz zu Herz verbinden. Ist das nicht unglaublich? Und Jesus hat gesagt, versprochen, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und er ist unter uns, hier in unserer Mitte, um dich einzuladen. Komm zu mir. Dieses wunderschöne Wort, wo Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und ich lade uns ein, das jetzt zu erleben. Ich würde euch ermutigen, zu einem kurzen Moment der Stille, und würde euch einladen, in diesem Moment einfach Gott dafür zu danken, dass er wirklich kommen möchte und dass er unsere Herzen berühren möchte. Sagt einfach Danke dafür. Danke, Jesus, dass du kommen möchtest. Ich danke dir, dass er zu dir kommen möchte, zu deinem Herz. Aber wir sind so viele, dass er zu jedem Einzelnen kommen möchte. Danke, Jesus, dass du zu uns kommst. Danke, Jesus, dass du zu meinem Herzen kommst. Dass du gegenwärtig bist. Wir danken dir, Herr, dass du in deiner Größe, deiner Herrlichkeit, deiner Schönheit mitten unter uns bist. Mir, uns nahe kommst.